herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Ich bin Deborah Baran, Redakteurin der Verkehrsrundschau. Schön, dass Sie wieder mit uns unterwegs sind.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ebenfalls viel auf den Straßen dieses Landes unterwegs. Heute beschäftigen wir uns mit der Supply Chain der Zukunft im Jahr 2035 und der Frage, wie sich die Arbeit in logistischen Berufen wandeln wird und auch man wandeln muss.
Die neue Studie von SAP Business Consulting und der Kühne Logistics University zeigt ein deutliches Zukunftsbild. Die Supply Chain 2035 wird vernetzter, datengetriebener und stark durch KI geprägt sein. Mehrere technologische Reifegrade kommen erstmals zusammen. Leistungsfähige Modelle, Cloud-Standards und integrierte Datenplattformen.
Spannend ist der historische Vergleich. 2014 herrschte nämlich Euphorie über 120 Use Cases von 3D-Druck bis Drohnenlieferung. Heute dominiert Pragmatismus. Erfolgreiche Projekte starten klein und skalieren erst, wenn ihr Nutzen bewiesen ist.
Die Realität 2025 bleibt ernüchternd. Nur 7% der Unternehmen verfügen über harmonisierte Planungsdaten und weniger als 10% halten ihre Planung für ausgereift. Ohne moderne Planung riskieren Unternehmen ihre operative Steuerungsfähigkeit.
Beim Thema KI-Agenten wird die Lücke besonders sichtbar. 56% erwarten 2035 erheblichen Einfluss auf alle Planungsprozesse und 42% der Befragten rechnen mit deutlich intuitiverer Planung. Doch nur 1% hat 2025 mit nahezu autonomer Demand-Planung und nur 8% haben überhaupt mit Gen-AI für Planung experimentiert.
Auch im Einkauf zeigt sich ein großer Reifegrad-Gap. 28% erwarten, dass Procurement 2035 eine kritische Rolle für Firmenstrategie und Resilienz spielt. 31% rechnen mit neuen Rollen, die KI, Risiko und Kollaborationsexpertise erfordern.
Die Realität ist weit davon entfernt. Nur 12% der Einkaufsorganisationen sind in C-Level-Entscheidungen eingebunden und lediglich 3% bewerten ihre KI-gestützten Analysen als sehr gut. Die Studie empfiehlt klare Strategien, ein optimiertes Operating Model, standardisierte Prozesse, modern End-to-End-Apps und eine semantisch integrierte Datenbasis.
In der Produktion ist die Version klar definiert. Vernetzt, flexibel, modular, KI-gesteuert und zirkulär. Die Studie nennt Semi-Autonomous Factories und Circular Manufacturing als zentrale Differenziatoren für 2035.
Doch noch stockt die Umsetzung. Nur 19% nutzen sehr ausgereifte Digitalsysteme und nur 23% der an der Studie Beteiligten verfügen über akkurate Shopfloor-Daten. Besonders die Circular Economy hinkt hinterher. Geschlossene Materialkreisläufe gelten 2035 als gesetzt, sind aber 2025 erst in Ansätzen vorhanden.
In Transport- und Lagerlogistik steigt der Druck weiter. In 5 Schlüsselthemen für 2035 sind AI, Automation, Business Networks, Robotics, Real-Time-Tracking und Sustainability. Personalmangel wirkt als zusätzlicher Treiber.
Die Zahlen sind absolut alarmierend. 43% der Lagerbetreiber verloren allein im Jahr 2024 Umsatz durch fehlendes Personal. Und bis 2030 fehlen 7,9 Millionen Mitarbeitende in der Fertigung. Humanoide Roboter rücken damit von Science Fiction in den Unternehmensalltag. Während nur 17% Echtzeitdaten umfassend nutzen und nur 6% kollaborativ mit Partnern arbeiten.
Ein zentraler Faktor ist der Mensch in der Supply Chain der Zukunft. KI übernimmt Routineentscheidungen, während Menschen Ziele, Leitplanken und Szenarien definieren. Operational Supply Chain Management will turn into exception handling, sagt ein Enterprise Architect bei SAP. Bevor wir aber weiter Details der Studie hier erklären, lassen wir doch die zu Wort kommen, die die Studie mit ins Leben gerufen haben. Wir freuen uns sehr auf Dr. Florian Dielmann und Daniel Hassenpflug von SAP. Sie arbeiten als Berater mit den Kunden genau an diesen Themen und erklären uns, wie Unternehmen die nächsten 10 Jahre meistern und welche Technologien wirklich kommen.
Florian und Daniel, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei uns seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlichen Dank.
Dann fangen wir mit dir an, Florian. Ihr habt mit der KLU fast 700 Supply Chain Experten befragt und eine Studie mit über 200 Seiten produziert. Was hat euch da am meisten überrascht Und was ist aus eurer Sicht die zentrale Botschaft?
Genau, also wir haben die Studie gemeinsam mit Professor Hoberg von der Queen Logistics Universität gemacht. Und die 700 Supply Chain Verantwortliche stammen aus den verschiedenen Branchen in Europa und Nordamerika. Und das wurde natürlich auch ergänzt durch viele Interviews mit Expertinnen und Experten und auch einzelne Abstimmungen natürlich mit den SAP-Produktteams. Und wie von dir eingangs erwähnt auch, ist spannend, dass wir 2014 schon mal eine ähnliche Studie hatten, damals gemeinsam mit der LWTH Aachen. Und 2014 war die Stimmung sehr euphorisch. Also über 120 innovative Use Cases wurden identifiziert, von 3D-gedruckten Legosteinen bis zur Drohnenlieferung. Und alle dachten damals, die Revolution, die kommt jetzt sofort. Aber 10 Jahre später sehen wir jetzt, die Revolution kam, aber sie kam anders als erwartet. Viele Piloten sind in den letzten 10 Jahren gescheitert, zum Beispiel an zu hoher Komplexität, unreifer Technologie oder einfach der schlechten Datenqualität. Und was mich dabei an der aktuellen Studie daher am meisten überrascht hat, war der enorme Optimismus der Expertinnen und Experten, die trotz der eher durchwachsenen Erfahrungen sagen, in den nächsten 10 Jahren wird enorm viel Gutes passieren. Und Gründe dafür sind zum Beispiel, dass die Cloud der Standard ist, KI einen echten Durchbruch erzielt hat oder auch, dass autonome Agenten immer greifbarer werden. Und gleichzeitig, das ist eine der zentralen Botschaften der Studie, ist aber auch ganz klar, wer 2035 vorne sein will, der muss heute schon die Grundlagen legen. Und mein Lieblingszitat von Wayne Gretzky bringt es sehr schön auf den Punkt. Und der hat gesagt, good players skate to the puck, great players skate to where the puck is going to be.
Okay, spannende These. Also sollten sich die Unternehmen allmählich zu dem Ort bewegen, an dem der Puck dann 2035 angekommen sein würde.
Genau.
Daniel, kommen wir zu dir. Die Studie zeigt im Bereich Logistik eine besonders große Kluft zwischen Anspruch und Realität. 39%, so habt ihr ermittelt, erwarten voll digitalisierte Lager bis 2035. Aber nur 17% nutzen heute überhaupt Echtzeitdaten. Gleichzeitig verlieren laut euren Zahlen 43% der Lagerbetreiber bereits Umsatz durch Personalmangel. Woran liegt das und warum bewegt sich trotzdem so wenig?
Ja, diese Zahlen sind natürlich tatsächlich ernüchternd. Und ich erlebe das oft bei den Kunden. Lasst mich versuchen, die zwei Seiten nochmal zu erklären. Erstens der Fachkräftemangel. 3/4 aller Arbeitgeber weltweit haben heute Schwierigkeiten, Stellen passend zu besetzen. Und in der Lagerlogistik ist es dann besonders dramatisch, wie du gesagt hast. Fast die Hälfte aller Warehouse- und Distributionsbetriebe haben 2024 direkt Umsatz eingebüßt, weil sie eben nicht genug Personal hatten, Fachpersonal. Und das ist natürlich ein massiver Druck. Und trotzdem bewegt sich dann so wenig andererseits. Warum ist das so? Die Logistik ist in vielen Unternehmen einfach historisch gewachsen. Die Systeme sind nicht miteinander integriert. Lager, Transport und auch der Einkauf reden nicht miteinander. Und dazu kommt dann, dass die Logistik oft noch als reines Cost-Center gesehen wird und rutscht dabei dann in Transformationsprojekten in der Priorität immer weiter nach hinten. Aber für uns gilt, irgendwie weitermachen, das reicht nicht mehr. Wir sehen die Margen schrumpfen, Kunden erwarten immer schnellere Lieferungen, Stichwort Amazonisierung. Und dabei wird Energie und auch der Transport immer teurer. Also wer jetzt nicht investiert, der wird den Anschluss verlieren. Und daher ist unser Appell auch in der Studie ganz klar, lieber jetzt, durchaus auch im Kleinen starten, als später dann den Anschluss zu verlieren. Die Technologien sind ja schließlich schon da.
Okay, dann gehen wir direkt mal in die Praxis. Ihr beschreibt ein Praxisbeispiel eines Automobilzulieferers, der mit autonomen AGVs arbeitet. Die Materialflusskosten sind dadurch um 25-30% gesunken. Gleichzeitig sprecht ihr bereits von humanoiden Robotern, die im Lager zur Anwendung kommen. Daniel, wie realistisch ist das und was braucht es, damit Automatisierung in der Breite ankommt?
Ja, durchaus realistischer, als man so denkt. Also dieser AGV-Case ist einer meiner Lieblingsbeispiele, weil es genau zeigt, was heute eben schon funktioniert. Der von dir genannte Automobilzulieferer hat zum Beispiel autonome Transportsysteme für die Nachschubversorgung an seinen Montagelinien eingesetzt und dann holen diese AGVs Material aus dem Lager und bringen es genau dorthin, wo es gebraucht wird, ohne jegliches menschliches Eingreifen. Und das Resultat sind eben die von dir kolportierten 25-30% Kostenreduktion bei den Materialflüssen. Der Schlüssel für diesen Case ist die Integration. Also Manufacturing Execution Systeme, Warehouse Management Systeme und ERP-Systeme sind nahtlos miteinander verbunden. Es gibt kein Inselprojekt, sondern es gibt einen durchgängigen Prozess. Und jetzt vielleicht der Schwenk zu diesen humanoiden Robotern. Wie gesagt, es ist eigentlich echt näher, als viele denken, weil wir sehen gerade einen Paradigmenwechsel in der Robotik. Von regelbasierter Automatisierung hin zu kontext- und trainingsbasierter Robotik. Die können dann nämlich nicht mehr nur vorhersehbare Aufgaben in bekannten Umgebungen, sondern auch unvorhersehbare Situationen in verändernden Umgebungen meistern. Und jetzt konkret auf diesen Lagerfall bedeutet das dann, dass Picking und Verpacken in flexiblen Bereichen möglich ist, visuelle Qualitätskontrolle oder auch eben autonome Entscheidungsfindung, wenn mal eine Störung auftritt. Damit das skaliert, braucht es dann, so sehen wir das, eigentlich drei wesentliche Dinge, die wir auch bereits eingangs gehört haben. Zum einen, erstens, eine saubere Datenbasis. Also das System muss wissen, was wo liegt. Datenqualität als Fundament, um dann auch Strategien und KPIs harmonisieren zu können. Zweitens, eine Integration in bestehende Systeme. Also die AGVs und Roboter müssen mit den genannten Systemen, Warehouse Management Systemen, einem MES oder einem ERP kommunizieren können. Und drittens, einen schrittweisen Ansatz. Mal eine Linie nehmen und pilotieren, die Ergebnisse verbessern und dann skalieren, auch um die Flexibilität zu erhöhen. Ja, also ich meine, niemand von uns kann genau vorhersagen, wie 2035 aussieht. Aber ganz klar, wer anpassungsfähig ist, der gewinnt. Ja, es muss eben nicht die ganze Fabrik von 0 auf 100 auf einmal umgestellt, werden, sondern ganz im Gegenteil. Wir empfehlen eigentlich klein, aber gezielt dort anzufangen, wo der Return of Investment dann am schnellsten sichtbar wird.
Okay, klingt absolut logisch. Also wir sind von der völlig automatisierten Fabrik eigentlich gar nicht so weit entfernt, wie viele wahrscheinlich noch vermuten. Kommen wir zur nächsten Frage. 28% der Befragten erwarten, dass KI-Agenten 2035 Disponenten und Lagerleiter aktiv unterstützen. Ihr sprecht dabei von einer Architektur mit spezialisierten Agenten, wie zum Beispiel Demand Agents, Warehouse Agents, Logistic Agents, die zusammenarbeiten. Daniel, wie sieht so ein Agententag eines Disponenten im Jahr 2035 dann konkret aus?
Ja, ich versuche mal so ein Bild zu malen. Erstmal Stand heute. Ja, stellt euch eine Disponentin, einen Disponenten vor, morgens 7:30 auf dem Weg zum Büro schon einen Kaffee getrunken. Im Büro angekommen werden erstmal fünf verschiedene Systeme aufgemacht. Die E-Mails werden gecheckt, es werden die Spediteure angerufen, Stati werden erfragt, auf Probleme wird reagiert. Alles eigentlich wirklich reaktiv. Ja, und in 2035 denken wir und auch die Studienteilnehmer, sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Es wird einen Control Tower geben und spezialisierte Agenten, die du genannt hattest, haben dann wie die Heizelmännchen eigentlich über Nacht bereits so vorgearbeitet. Ein Logistics Agent hat gemeldet, LKW 4711, der hat Verspätung, kommt später an, 2 Stunden nach dem geplanten ETA. Der Warehouse Agent hat dann daraufhin sofort schon automatisch auf Tor 3 umgeplant und einen anderen Auftrag irgendwie vorgezogen. Und einen Demand Agent, der reagiert auf die neueste Wetterprognose, weniger Regen oder mehr Regen, 15% mehr Nachfrage nach bestimmten Produkten in irgendeiner Region. Und er fragt dann, ob aufgrund dieser Prognose zusätzliche Kapazität bei den Carriern gebucht werden soll. Und der Disponent, die Disponentin, die bestätigen, die korrigieren vielleicht nochmal eine Kleinigkeit und darauf basierend führen die Agenten dann aus. Also das Prinzip ist, der Mensch gibt Leitplanken vor, steuert bei Ausnahmen und die Agenten erledigen dann in Anführungszeichen dann die Standardarbeit. Und in unserer Studie haben wir dafür auch ein konkretes Beispiel mit einem Newsradar-Agenten, der screent externe Daten, wie zum Beispiel das Wetter, Nachrichten oder andere Marktsignale und berechnet den Einfluss auf die Forecasts. Dann schickt er einen Alert mit Handlungsvorschlägen an den Planer. Und so konnten wir feststellen, dass wirklich der manuelle Aufwand auf über 90% reduziert werden konnte. Ein anderes Beispiel, weil wir uns in der Logistik bewegen, kommt dann aus dem Lager. KI-Agenten können erkennen, dass zum Beispiel jetzt mehrere Kundenaufträge gleichzeitig ankommen in der Kommissionierung. Dann haben wir natürlich einen Bottleneck und die Agenten können dann eigenständig schon separate Kommissionierzonen einrichten, um Blockaden oder diese Bottlenecks zu vermeiden. Das klingt zwar relativ simpel, aber was dahinter steckt, Stand heute, ist eigentlich noch viel manuelle Arbeit. Ja? Also man muss Auftragsdaten integrieren, man muss das Lagerlayout automatisch anpassen, man muss die Personalsituation berücksichtigen und historische Muster etc. etc. Also viel manueller Aufwand. Um das zu automatisieren, ist die zentrale Voraussetzung nach wie vor IoT, ERP und auch die Daten von extern, von den Partnern müssen semantisch harmonisiert werden und in einer gemeinsamen Umgebung zusammengeführt sein. Dann hat man im Grunde genommen die Grundlage für das, was ich gerade beschrieben habe.
Das klingt alles natürlich wahnsinnig technisch, heißt aber für mich auch, ihr geht davon aus, dass der Logistikmitarbeiter auf jeden Fall seinen Job behält, aber die Heinzelmännchen einfach für bessere Abläufe sorgen.
Absolut.
Ja. Okay, Florian. Ein roter Faden durch die gesamte Studie ist die Datenqualität. Nur 7% haben harmonisierte Planungsdaten. Nur etwa 9% der Befragten haben ETA-Transparenz im Transport. Ihr sagt, Daten sind das Fundament für alles. Was sind die wichtigsten Schritte und warum scheitern so viele derzeit daran?
Genau. Datenqualität ist echt das Querschnittsthema, das sich durch die gesamte Studie zieht. Also egal ob Planung, Einkauf, Produktion oder Logistik. Wir sehen überall echt das gleiche Muster. Es gibt ambitionierte Visionen, aber die Datenbasis zur Umsetzung, die fehlt einfach. Es gibt auch den schönen Spruch, Garbage in, Garbage out. Also auch die beste KI liefert schlechte Ergebnisse, wenn die Daten ungenügend sind. Warum scheitern hier so viele? Also hier gibt es in meinen Augen drei wesentliche Gründe für. Erstens, das Thema Datenqualität wird oft als notwendiges Übel gesehen, das einfach keinem Spaß macht. Also es fehlt am Budget, ROI ist schlecht messbar, viel manueller Aufwand, hoher Abstimmungsbedarf über Abteilungen und so weiter. Da liegt einfach oft dann keine Prio drauf. Zweitens ist es natürlich auch ein organisatorisches Thema, das da eng mit verknüpft ist. Also wer ist verantwortlich? In vielen Unternehmen führt sich aus den eben genannten Gründen, fühlt sich einfach keiner dafür zuständig oder will sich auch nicht zuständig fühlen, weil es einfach nicht immer Spaß macht. Und ein drittes Thema, was das Ganze kompliziert, ist die historisch gewachsene Systemlandschaft. Also wenn in drei Systemen dasselbe Produkt anders heißt und eine andere Materialnummer hat, ist das natürlich eine Komplexität, die auch erstmal beherrscht werden muss und natürlich auch irgendwie vermieden werden soll. Und wenn wir jetzt überlegen, wie man das vermeiden kann oder wie man generell dieses Thema verbessern kann, kann man natürlich verschiedene Ansätze wählen. Unsere Sicht ist wichtig, erstmal Data Governance aufzusetzen. Also nicht als IT-Projekt, sondern wirklich als Business-Thema mit klaren Verantwortlichkeiten. Dazu gehört dann auch, dass man Stammdaten harmonisiert, also zum Beispiel einhergehend mit der Digitalisierung von Prozessen, Cleansing oder auch einfach der Etablierung von klaren Standards. Und gut hat hier funktioniert, was Daniel vorhin auch schon so skizziert hatte bei den KI-Use-Cases, dass man sich einen KI-Use-Case einfach nimmt und den Wert dadurch von guten Daten dadurch sehr gut sichtbar macht, dass der Case quasi zu den Daten passt oder durch die Daten verbessert werden müssen, um den Case wirklich zu realisieren. Und wenn das Team dann merkt, seitdem wir die sauberen Daten haben, funktioniert die Bedarfsprognose signifikant besser, dann entsteht so ein Selbstläufer, so ein selbstverstärkender Kreislauf und neue Cases werden identifiziert, wieder die Daten aufbereinigt und. Und dann kann man dann in so eine wirklich positive Spirale kommen, wo die Daten immer besser werden.
Heißt aber dann auf der Gegenseite auch, man muss wahrscheinlich vielen, vielen am Prozess Beteiligten auch mal die grundsätzliche Angst vor Daten nehmen und sie auch in diese Prozesse integrieren, nehme ich an.
Ja, genau. Also das Thema Change Management ist da auch super, super wichtig, dass man den Leuten zeigt, wie es funktioniert und halt auch die Angst nimmt. Wenn ich jetzt im System eine Zahl ändere, dann kann ganz vieles schiefgehen, kann ganz viele Abhängigkeiten dadurch ins Wanken kommen, sondern dass man das wirklich strukturiert macht, jedem halt natürlich auch dann die Rechte nur gibt für die Sachen, wo die Rechte gebraucht werden und es steuert. Aber da muss sicherlich auch ein großes Umdenken hinsichtlich Daten in Unternehmen passieren, dass Daten eben nicht was Böses sind, sondern was sehr Wertvolles, Wichtiges, das man nutzen kann.
Ja, kommen wir gleich zu einem anderen hochspannenden Thema. weil ihr euch in der Studie auch mit der Nachhaltigkeit in der Logistik befasst habt. Ihr zeigt, dass nur 6% der Logistiker heute kollaborativ mit Partnern arbeiten. Gleichzeitig kommen aber 15% der globalen Treibhausgase aus dem Transport. Wie können vernetzte Logistik-Ökosysteme, ihr nennt sowas Business Networks, beides gleichzeitig lösen? Effizienz und Nachhaltigkeit.
Ja, das ist ein Thema, das ist mir besonders wichtig, weil es uns eigentlich zeigt, wohin die Reise gehen kann. Ja, ich hatte es eingangs schon erwähnt, heute funktioniert Logistikzusammenarbeit ganz oft so per E-Mail, per Telefon. Manchmal haben wir EDI, vielleicht ist auch mal ein Portal im Einsatz, aber alles ist 1:1. Alles ist sehr fragmentiert. Wie du sagst, 6% wirklich kollaborativ, und das ist ja eigentlich fast nichts. Gleichzeitig sehen wir dann, dass wesentliche Anteile, eben diese 15% der globalen Treibhausgase aus dem Transport kommen, und die staatliche Regulierung, das wissen wir alle, hat sich seit 2020 auch noch wesentlich verschärft. Also Unternehmen müssen zukünftig lückenlos nachweisen, wie viel CO2 ihre Lieferketten verursachen. Und die Lösung sehen wir wirklich dann in diesen Business Networks, also Plattformen, auf denen die Verlader, die Spediteure, Logistikdienstleister aller Couleur, also alle Akteure in der Kette Echtzeitdaten miteinander teilen können. Also sei es Transportstati, Kapazitäten, CO2, Fußabdrücke. Das ermöglicht dann zum Beispiel eine gemeinsame Routenoptimierung. Also weniger Leerfahrten, eine bessere Auslastung der Equipments. Man muss nämlich wirklich bedenken, heute fährt nur jeder zweite LKW in der EU mit voller Ladung, und man sagt nach wie vor, dass jeder fünfte LKW gänzlich leer unterwegs ist. Und wenn man das jetzt positiv formulieren möchte, liegt da ein enormes Potenzial.
Ja, absolut. Also ganz nach dem Motto Kooperation statt Konkurrenz. Ne? Die müssen einfach enger zusammenrücken, um was zu bewirken. Kommen wir zur nächsten Frage. Viele Mittelständler haben kaum dokumentierte Prozesse. Ihr sagt aber, Cloud-Tools ermöglichen erstmals Zugang zu Technologien, die früher nur Großkonzernen vorbehalten waren. Florian, wie sieht ein realistischer Einstieg für ein mittelständisches Unternehmen heute schon aus?
Genau, also einer der spannendsten Aspekte der Studie ist wirklich, dass durch die Cloud-Technologie demokratisiert wird. Also was früher nur für die großen Supply-Chain-Vorreiter wie Amazon, Apple, P&G realisiert war, das wird durch die Cloud-Plattform jetzt auch für den Mittelstand zugänglich. Also als konkretes Beispiel, Automatic Tendering mit KI. Früher hätte man dafür ein eigenes Data Science Team und eine teure Infrastruktur aufbauen, betreiben müssen. Und heute kann ein Mittelständler das einfach als Cloud-Service out of the box nutzen. Und das senkt natürlich dann die Einstiegshürde enorm. Deswegen wäre die Empfehlung hier auch sehr ähnlich wie die Empfehlung zur Verbesserung der Datenqualität. Also dass man eben nicht auf die perfekte Formalisierung von allen Prozessen wartet, sondern pragmatisch startet, sich einen konkreten Painpoint identifiziert, also zum Beispiel hohe Fehlerquoten in der Kommissionierung oder unzuverlässige Lieferzeiten, und das dann mit einem kleinen Use Case pilotiert, die Ergebnisse misst, davon lernt und dann nach und nach skaliert, natürlich immer Zusammenspiel Mensch und Technologie. Und dabei könnte auch Planning as a Service mittelfristig ein vielversprechender Weg für den Mittelstand sein. Also der Gedanke da ist, dass Planung ausgelagert wird an einen Dienstleister und der die Technologie und das Personal dann bündelt. Das heißt, der Mittelständler profitiert dann von besseren Prognosen oder Risikomitigation, ohne dass jetzt der ganze Overhead selbst aufgebaut werden muss. Er hat natürlich dann auch für Governance- oder Compliance-Anforderungen einen riesen Vorteil mit den Standard-Tools, weil Transparenz und auch generell Nachweise damit deutlich einfacher werden, was dann wiederum für regulierte Branchen zum Beispiel ein starkes Argument sein kann, den Weg zu gehen.
Okay, klingt ebenfalls super spannend. Die Abschlussfrage möchte ich gerne an euch beide richten. Ihr habt euch nämlich auch eigentlich mit denen in der Studie beschäftigt, die dann wahrscheinlich größtenteils 2035 in diesen Jobs unterwegs sein werden. Nur 8% der SCM-Manager haben mit generativer KI experimentiert bisher. Aber 72% der Studierenden erwarten KI im Job. Ihr sagt außerdem, SCM wird künftig vor allem Exception-Handling sein. Was bedeutet das für die Logistikberufe von morgen? Und was ist daraus resultierend euer Appell an die Zuhörer?
Ja, Ja, die 72% der Studierenden hat mich schon auch echt persönlich recht stark beeindruckt. Also wir haben das im Rahmen von einem Seminar am Karlsruher Institut für Technologie befragt und haben dann davon von Studierenden quasi verschiedene Ansichten abgefragt, wie sie die Zukunft und die Arbeit auch in der Zukunft sehen. Und dadurch, dass sie erwarten, dass KI sie im Job unterstützt und auch generell die Nutzung von KI für die Generation völlig selbstverständlich ist, ist das natürlich dann eine große Herausforderung, weil wir diese 72% haben und wie du schon gesagt hast, die 8% 2025 überhaupt damit experimentiert haben, also der Supply Chain Manager. Man muss es natürlich auch sagen, durch die schnellen Entwicklungen in dem Bereich wird die Zahl, wenn man heute nochmal die gleiche Befragung machen würde wie letztes Jahr, natürlich deutlich höher sein. Aber gleichzeitig besteht ja immer eine massive Erwartungslücke, also lässt sich schon noch so festhalten. Man kann sich dann das auch so vorstellen, dass Absolventinnen und Absolventen dann fast schon einen Kulturschock erleben, wenn sie ins Unternehmen kommen. Also sie kommen aus einer Welt, wo sie ihre Probleme an der Uni mit KI lösen können und landen dann irgendwo, wo sie vielleicht in selektiven Fällen KI als Alternative zu Google nutzen dürfen und ansonsten die Arbeit eigenständig machen müssen. Es kann natürlich dann aber auch eine riesige Chance für Unternehmen sein, weil wenn Unternehmen jungen Talenten moderner Technologie bereitstellt, natürlich die Attraktivität stark erhöht werden würde wieder. Also insbesondere dann, wenn es nicht alle Wettbewerber machen. Wobei das Thema jetzt aber auch natürlich weit über das Recruiting hinausgeht. Wir sehen in unserem Beratungsalltag, hast du ja auch schon angesprochen, immer mehr, dass operative Tätigkeiten mehr und mehr an KI und Software übergeben werden. Es gibt so Stichworte wie Low oder vielleicht sogar No-Touch Planning. Der Gedanke ist, dass dann die Routine von Agenten übernommen wird und der Mensch nur bei Ausnahmen eingreift. Also Daniel hat das vorhin ja auch schon mal skizziert. Und dadurch wird dann aber auch natürlich mehr und mehr Zeit der Mitarbeitenden verfügbar, die für strategische oder auch differenzierende Themen genutzt werden kann. Und was jetzt aber wichtig ist für die Unternehmen, ist, dass sie dann auch ihre Mitarbeiter dementsprechend vorbereiten und man nennt es dann sogenanntes T-shaped Skillset entwickeln, also wie T-förmig, breite Tiefes, also breites Prozessverständnis und digitale Kompetenz ergänzt mit wirklich tiefer Fachexpertise, die dann notwendig ist, um quasi dieses ganzheitlich zu managen. Und das zeigt dann ja natürlich wiederum, dass sich die Anforderungen an die Mitarbeitenden generell ändern. In unserer Studie haben wir einen Professor für Logistikmanagement dazu mal befragt, der das recht schön auf den Punkt gebracht hat. Und er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der erfahren und jung ist. Also erfahren im Sinne von, er kennt das Unternehmen und bleibt ruhig bei Krisen. Und jung im Sinne von, kennt alle neuen Tools und ist flexibel genug, sich immer wieder an dynamische Rahmenbedingungen anzupassen. Und den letzten Gedankenstoß, den ich noch zur Arbeit in der Supply Chain der Zukunft geben möchte. Wie besprochen, ist ja absehbar, dass wenn KI die ausführende Arbeitsperspektive übernehmen wird, die Mitarbeiter dann als Trainer der KI mehr oder weniger arbeiten und die KI überwachen und weiterentwickeln. Und wenn man jetzt heute KI einführt, funktioniert das sehr gut, weil die Mitarbeitenden quasi Ergebnisse überwachen, die sie früher selbst erzeugt haben. Wenn wir jetzt aber in die Zukunft schauen, werden Mitarbeitende ins Unternehmen kommen und dabei eine KI bei solchen Aufgaben überwachen, die sie nie selbst ausgeführt oder gelernt haben. Also wenn man sich das als Analogie vorstellt, können wir sich überlegen, dass wir Lehrer in Schulen haben, die unterrichten und Klausuren bewerten, aber selbst nie zur Schule gegangen sind. Und das erfordert natürlich jetzt auch ein komplett neues Ausbildungskonzept, also weniger Frontalunterricht, mehr Experimentieren mit Tools und viel Interaktives. Und hier sehe ich dann auch insbesondere die Universitäten in der Pflicht, wobei man hier auch positiv festhalten kann, dass die auch schon sehr weit sind. Also wir haben vorhin ja auch schon drüber gesprochen, viel KI-Nutzung an den Universitäten. Und dementsprechend werden ja die Studierenden auch schon stark oder immer stärker zumindest auf die veränderten Bedingungen vorbereitet. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Appell an Unternehmen, die Mitarbeitenden stärker in diese Richtung zu entwickeln.
Ja, danke Flo. Also für die Logistik lässt sich sagen, die Mitarbeiter in der Disposition, die verschwinden nicht. Ja, aber ihr Rollenprofil wird sich weiterentwickeln. Also sie werden potenziell weniger telefonieren in 2035 und mehr orchestrieren. Es wird nicht mehr jeder einzelne Transport geplant, sondern die KI wird zumindest mal Teile davon machen und es wird dann eingegriffen, wenn es wirklich kritisch wird. Auch im Warehouse, die Manager arbeiten mehr im Control Tower als direkt am Shopfloor. Das haben wir auch schon gehört. Daher unser Appell, fangen Sie an. Nicht mit dem ganz großen Wurf, sondern gerne mit einem konkreten Use Case. Die Technologien sind da. Machen Sie Ihre Mitarbeiter fit. Lassen Sie sie mit KI experimentieren. Investieren Sie wirklich in die Datenqualität, in die Datenbasis und entwickeln Sie eine Innovation Roadmap für Ihre Logistik, nicht mit der Frage dann, welches Sprachmodell wollen wir nutzen oder welchen Roboter kaufen wir als nächstes, sondern eher, welches Problem lösen wir, was ist der Business Case dafür und wie skaliert es dann danach? Und dabei helfen wir natürlich auch gerne.
Das war ein wunderbares Schlusswort, lieber Daniel. Danke dafür. Also von uns auch nochmal zusammengefasst, der Appell an die Unternehmen. Es hat überhaupt keinen Sinn, sich gegen moderne Technik, vor allem KI, irgendwie zu stellen. Im Gegenteil, mit ihr werden die Chancen größer. Und wir hoffen, wir konnten mit euren sehr, sehr spannenden Einblicken da ein bisschen Zukunft gestalten oder Zukunft zeigen, wie sie sein wird und auch ein bisschen Hoffnung verbreiten. Vielen Dank, lieber Florian, lieber Daniel, für eure Zeit und diese super spannenden Einblicke.
Ja, vielen Dank, Christian, hat Spaß gemacht.
Dankeschön, Christian.
Auch von mir vielen Dank und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sollten Sie Fragen, Ideen oder Feedback haben, finden Sie einen Kontakt in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich auch immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Das war's mit Verkehrsrundschau Funk für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder.